Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir wild danach sind. Wir wollen seiner habhaft werden und deshalb ermitteln wir in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, möchte ich schon wissen, was uns da regiert. Wenn, dann wären wir danach wild, nicht wahr, Eske?
So ist es. Und heute richten wir unsere Ermittlung jetzt mal über das Geld hinweg auf die Waren. Waren schöpfen, das ist der Titel heute unserer Folge und nicht nur der Folge, sondern der ganzen Staffel, der aus 5 Folgen, die dann eben anschließt. Und heute also Waren schöpfen.
Und nichts wäre besser, Eske, als wenn wir über die Waren reden, über das Waren schöpfen. Also diese Folge mit dem ersten Satz des Kapitals von Karl Marx zu beginnen. Ich zitiere: Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Zitat Ende.
Starkes Wort, insofern als hier die Ware wirklich ins Zentrum des Kapitalismus gerückt wird. Und wenn irgendwas wahr darin ist, dann auf jeden Fall die Tatsache, dass wir es in kapitalistischen Gesellschaften mit einer großen Warensammlung zu tun haben. Ob die jetzt wirklich unbedingt der Inbegriff des Reichtums ist, werden wir noch betrachten. Aber auf jeden Fall, die Welt ist voll von Warenhäusern, von Gelegenheiten, etwas zu kaufen. Und diese Warenhäuser selber quellen über von Dingen, die wir da kaufen sollen. Wir werden mit Werbung bestürmt, die uns sagt, was alles da als Ware zur Verfügung steht und danach giert, gekauft zu werden. Das also auf jeden Fall richtig und wahr. Wir haben es in einer kapitalistischen Gesellschaft auch mit einer ungeheuren Ansammlung von Waren zu tun.
Ja, also der materielle Reichtum nimmt fast ausschließlich die Form der Ware an. Und um auch an den Reichtum an Geld zu kommen, braucht es die Ware, um sie zu verkaufen. Ihr könnt euch heute freuen auf eine Folge, wo wir nicht allein, ich sage mal, das Erbe von Karl Marx bewahren, indem wir ihn auf eine höhere Stufe stellen. Wir werden nachher klarer nochmal sein, was wirklich moderne Waren sind und nicht nur Waren, nur überhaupt. Was Waren und Geld zusammenhält und auf die Art und Weise nochmal ganz, ganz neu eintauchen in die Erkenntnis von dem, was Geld ist.
Ja, machen wir nochmal klar, was der Zusammenhang ist zwischen Geld und Waren, wenn wir hier als Money Profiler uns mit der Ware beschäftigen. Wenn mit Geld gewirtschaftet wird, dann hat man es sowohl eben damit zu tun, dass Geld geschöpft werden muss, als auch damit, dass dafür auch Waren geschöpft werden müssen. Das heißt, Geld schöpfen ohne zu betrachten, was Warenschöpfen bedeutet, was es alles heißt, würde wirklich ins Leere gehen. Geld nach unserer Bestimmung als reines Tauschmittel erfordert es, dass es getauscht wird in Ware. Erstens eben als Tauschmittel kann es in Waren getauscht werden, aber als reines Tauschmittel muss es in Waren getauscht werden. Es besteht ausschließlich in der Funktion, getauscht zu werden in etwas, folglich, dass noch in etwas anderem besteht als dieser Funktion, nämlich in einer Ware. Und insofern gäbe es das Geld nicht ohne seinen Tausch in Ware. Das Geld ist unbedingt angewiesen darauf, in Ware getauscht zu werden.
Und jetzt könnte man ja sofort einwenden, warum beginnt er dann nicht mit Waren schöpfen? Warum habt ihr jetzt eine ganze Staffel über Geld schöpfen gemacht? Warum beginnt er nicht wie Marx mit der Ware? Weil die kann ja offensichtlich als Gebrauchsgegenstand auch außerhalb des Tausches existieren, wenn das Geld komplett angewiesen ist. Der Grund ist wichtig. Wichtig für die Erkenntnis unserer Gesellschaft. Denn Geld ist in dieser Beziehung zur Ware zwar komplett abhängig von der Ware, aber zugleich das Bestimmende. Geld bestimmt, was überhaupt zur Ware wird. Geld bestimmt auch, wie etwas zu einer Ware wird. Und übrigens auch, Geld bestimmt darüber, wie viel überhaupt zur Ware wird und noch vieles mehr. Geld braucht zwar die Waren in völliger Abhängigkeit, damit es überhaupt Geld sein kann, aber Geld bestimmt die Welt der Waren. Und lass uns aus dieser Perspektive heraus jetzt in die Folge eintauchen, in unser erstes Kapitel.
Erster Teil also, nennen wir mal Ware für Geld, weil wir von Anfang an Ware zusammengespannt sehen mit Geld, nämlich in kapitalistischen Gesellschaften.
Genau. Wir beginnen aber jetzt erstmal ganz allgemein. Wir pirschen uns jetzt ganz allgemein daran, was eine Ware überhaupt ist, also auch über die Zeiten hinweg. Denn auch früher war es schon so, dass eine Ware nicht einfach für sich genommen irgendwie eine Ware wäre. Denn ein Stuhl ist ein Stuhl, eine Massage ist eine Massage, die sind zu bestimmen in der inhaltlichen Welt. Aber eine Ware muss noch außerdem etwas sein, außerdem, dass sie ein Ding ist, irgendwie eine Gebrauchsgegenständlichkeit hat. Denn sie muss neben dem, dass sie das ist, immer auch noch dem Tausch zugedacht werden oder auch tatsächlich getauscht werden, um zu Ware zu werden.
Ja, das steckt sozusagen in diesem Begriff der Ware allgemein drin. Also auch ist unabhängig davon, ob die Ware auf Geld bezogen wird. Und insofern, in dieser Form gibt es Waren also durchaus schon lange, lange, lange. Ich darf eben mal die antiken Wörter dafür nennen. Merx wäre das lateinische Wort für Ware. Empulä ist ein griechisches Wort oder auch taonia. Die Wörter selber verweisen einmal auf den Handel. Merx und Empulä oder taonia, das wären einfach die Dinge, die käuflich sind, das, was sich kaufen lässt. Das heißt, wenn ein Ding, wenn etwas auch, was man tut, eventuell eben mit der Absicht entsteht oder denkbar ist einfach in der Form, dass es getauscht wird, dann kann man das als Ware betrachten. Aber das hat in dieser Antike zum Beispiel noch und genauso im Mittelalter eben noch einen Bezug auf Geld. Allein die Kaufbarkeit, die Käuflichkeit setzt die Ware nicht in Bezug auf Geld, nämlich solange es kein Geld gibt. Klar, das versteht sich von selbst, wenn es kein Geld gibt, kann eine Ware nicht auf Geld bezogen sein. Nur tatsächlich, wir wissen, wie da die Fallstricke sind in dem Zusammenhang. Man muss sich also klar machen, solange es kein Geld gibt, hat eine Ware keinen Bezug auf Geld. Das ist durchaus bedeutend.
Mhm. Und umgekehrt, wenn Geld in die Welt tritt, wir von Kaufen und Verkaufen leben müssen und es zum reinen Tauschmittel kommt, ab Anfang des 17. Jahrhunderts in Europa, dann ändert sich auch bei der Ware etwas ganz, ganz Grundsätzliches. Anders als Marx, der meint, Ware wäre auf Ware bezogen als Elementarform, wissen wir, nein, nein. In unserer Welt ist die Elementarform, dass sich Ware auf Geld fortan zu beziehen hat, sobald Geld in der Welt ist. Und das ändert ganz, ganz viel. Weil jetzt steht nicht mehr Ware mit Ware, sondern Ware immer in Bezug auf Geld. Und das würden wir auch heute verfolgen wollen, was sich damit ändert. Und nur kleine Fußnote vielleicht, Eske. Es könnte man einwenden, es gibt zwischen Unternehmen, wird auch noch Ware gegen Ware manchmal getauscht. Also wenn zwei zufällig Dinge sich gegenseitig zu liefern haben, die sie brauchen. Nee, selbst dann werden die verrechnet immer anhand eines ausgehandelten Preises in Form von Geld.
Ja, also heute können wir wirklich sagen, Ware ist nur noch dasjenige, was mit Geld zu kaufen ist, also was man gegen Geld bekommt. Und tatsächlich eben auch jetzt in dem Beispiel, wie du es sagst, wenn da mal Ding gegen Ding getauscht wird, dann ist es in der Regel geldförmig, dass das Geld mitgerechnet wird. Oder unter Privatleuten, wenn jemand jetzt noch eben Ding gegen Ding tauscht, dann geschieht das nicht mit der Vorstellung, dass es sich dabei deshalb um Waren handeln würde bei diesen getauschten Dingen. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, also wie kommt es, dass Waren heute strikt nur noch Waren für Geld sind. Waren für Geld, das, wie wir in diesen Teil nennen. Deshalb machen wir uns klar, was Geld bedeutet. Es bedeutet ja nicht einfach nur ein getauschtes Ding, sondern es bedeutet eine ganze Gesellschaft, die von Tausch abhängig ist, die von Kauf und Verkauf lebt, die also davon lebt, dass sie das, was sie braucht zum Leben, als Ware bekommt, also kaufen muss, beziehungsweise selber auch verkaufen muss. Alle müssen mittels Verkauf von Ware zu Geld kommen und mit diesem Geld dann den Kauf von Waren vollziehen, um eben zu dem zu kommen, was sie zum Leben brauchen, eventuell auch zu vielen anderen Dingen, die sie nicht unbedingt brauchen, aber jedenfalls die Dinge, mit denen sie eben ihr Leben versorgen. Das heißt, aus diesem Zusammenhang mit, wenn man Geld sagt, dann bedeutet das, dass man Waren für Geld bekommen muss und nur noch für Geld bekommt.
Und man könnte auch mit Fug und Recht behaupten, das ist eine Realabstraktion oder genauer gesagt, das ist eine, die Praxis definiert hier die Ware. Also wogegen kann sie getauscht werden? Gegen Geld. Damit wird sie formbestimmt durch das Geld und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir erinnern uns an unsere drei Bestimmungen des Geldes. Weil Ware jetzt auf Geld bezogen ist, wird auch alles, was sie überhaupt braucht für ihre Bereitstellung und Herstellung, gekauft werden müssen. Und weil eben etwas mit Geld gekauft werden muss, was dann wieder verkauft werden soll, bezogen auf Geld, muss auch die Warenschöpfung die Kapitalfunktion des Geldes übernehmen. Also Geld ist die Formbestimmung der Ware. Jetzt geht es nicht, dass ich Ware gegen Ware tausche und mich an den anderen Gebrauchswerten freuen kann, die ich vielleicht brauche und vorher nicht hatte, sondern jetzt geht es allein darum, irgendwie beim Wirtschaften mit Ware an Geld zu kommen. Und das ist natürlich prägend. Wobei, vielleicht ist ein kleiner Widerspruch noch, den kannst du uns bestimmt beantworten. Jetzt würden vielleicht wieder Leute einwenden und sagen, ihr habt doch gerade in ein paar Folgen gezeigt, dass ich Geld auf Geld beziehen kann. Ja? Ist das nicht ein Widerspruch? Also kann es nicht so sein, dass man auch mit Geld bezieht, sich auf Geld in irgendeiner Art und Weise an Geld kommen kann? Und ich glaube, das können wir auch lösen.
Sicher. Wir haben ja gezeigt und das so gedeutet, dass man mit Geld wiederum Geld kaufen kann, also was wir eben nennen, Geld auf Geld beziehen, durch Wertpapiere. Man kauft ein Wertpapier und das soll einem dann mehr Geld einbringen und tut es ja auch in vielen Fällen, sodass auf diese Weise tatsächlich Geld sich direkt in mehr Geld verwandelt, das Geld direkt Geldgewinne abwirft. Und man deswegen ja sagen kann, wenn das möglich ist, dass Geld auch ohne, dass es irgendwelche Waren einschaltet, zu mehr Geld werden kann, dann müssen wir doch nicht folgern, dass auch die Produktion von Waren diesem Zwang unterliegen müsste, auch aus dem Geld, was da aufgewendet wird, zu mehr Geld zu führen. Man kann ja auch Geldgewinne direkt machen, ohne Waren. Also warum dieser Umweg? Ist der wirklich zwingend? Ja, der ist zwingend. Nicht in dem Sinne, dass eine Geldsumme, die aus einem Wertpapier da als Gewinn gezogen wird, vorher Gewinn aus Waren Verkauf eben irgendwie geschöpft worden sein muss. Nein, das nicht in diesem direkten Bezug. Aber insgesamt sind die Gewinne aus dem Bezug von Geld auf Geld über Wertpapiere und alles mögliche andere sind insgesamt als solche, als eine Möglichkeit nur gegeben, wenn aus dem Kauf und Verkauf von Waren gegen Geld auch genügend Gewinne gezogen werden. Also wenn da Gewinne ermöglicht sind, erwirtschaftet werden mit Waren, dann erst kann sich darauf aufsatteln, eben dieser spekulative Gewinn einer Gewinnerwartung die zu Geld gemacht wird. Das heißt, wenn im Warenhandel, im Handel von Ware gegen Geld, keine Gewinne gemacht würden oder zu wenig, dann würde auch diese Spekulation auf Gewinne, mit der sich ohne Waren Gewinne machen lassen, als haltlos erweisen, oder die würde jedenfalls zusammensacken und selber unmöglich werden. In diesem Gesamtzusammenhang sind unbedingt die Gewinne aus Waren, Waren für Geld, Voraussetzung dafür, dass sich das davon lösen kann, zu gewinnen aus Geld auf Geld.
Und ich meine, das Geld ist sogar für das Kreditgeschäft, selbst dafür. Also, dass ein Kreditgeschäft darauf angewiesen ist, dass der Kreditnehmer, die Kreditnehmerin aus dem geliehenen Geld Gewinne macht, um es zurückzahlen zu können. Auch da ist man gewissermaßen darauf angewiesen und würde sich scheinbar nur Geld auf Geld beziehen. Es setzt aber eine ganz andere Welt voraus. Und da gibt es auch noch ein ganz grundsätzliches Argument, was wir noch hinzufügen können. Also die Macht des Geldes, der Wert des Geldes, das ist ja das in dem Sinne das Gleiche, ist ja der in seinem Inhalt nach der Zugriff auf die Welt, also der tatsächliche Zugriff auf die Welt der Waren. Ohne diesen Zugriff, also wenn sich Geld nur auf Geld bezöge, hat das keinen Wert, hat das keine Macht. Ja? Und Gewinne wären dann so wertvoll wie Gewinne beim Monopoly-Spiel. Ja?
Gut, und deshalb also bedeutet die Notwendigkeit, Geld zu schöpfen, zu Geldgewinnen zu kommen, unbedingt eben auch die Notwendigkeit, Waren zu schöpfen und aus den Waren genauso Geldgewinne zu ziehen. Das heißt, aus der Notwendigkeit, Geld zu schöpfen, ergibt sich die Notwendigkeit, Waren zu schöpfen, unbedingt nach den Bedingungen und den Zwängen des Geldes, nach den Bedingungen und Zwängen, die durch das Geld vorgegeben sind. Und die schauen wir uns mal jetzt an.
Genau, und das klingt jetzt so schlicht. Ich weiß, man sollte nicht noch das betonen, was der andere zuvor gesagt hat. Aber das ist so eine Erkenntnis im Sinne von Money Profiling, dass man versteht, dass das moderne Warenschöpfen, wie wir es haben, nichts anderes ist, als den Zwängen und Bestimmungen des Geldes zu gehorchen. Wenn man das einmal verstanden hat, kann man viel besser das entschlüsseln. Und deswegen habe ich das nochmal betont, wir können es ja auch streichen, weil ich das so wichtig finde und mich deswegen so sehr auf das nächste Kapitel freue, wo es genau darum geht.
Zweiter Teil der Folge also, die Bedingungen, die das Geld der Warenschöpfung setzt. Wie wirkt sich die Tatsache auf die Warenschöpfung aus, dass Waren gegen Geld zu kaufen und zu verkaufen sind?
Wir hatten ja schon Ende Staffel 3 festgestellt, dass in einer Tauschgesellschaft Gewinne gemacht werden müssen, und zwar Geldgewinne gemacht werden müssen. Und wir haben daraufhin ja die gesamte vierte Staffel gemacht, Eske, dass die Geldmenge stetig steigen muss, damit eben verlässlich überhaupt allgemein Gewinne gemacht werden können. Die gesamte Staffel 4 hat das verfolgt, wie das geht, wie das gelingen kann. Und auf der anderen Seite muss auch die Ware hier ihren Teil leisten, zum Wachstum leisten, ja, muss da ihren Teil dazu beitragen. Und zwar, sie muss jetzt aber auf eine andere Art und Weise, sie muss es analog ihres Doppelcharakters, dass sie eben sowohl Gebrauchsgegenständlichkeit ist, als auch zugleich in irgendeiner Art und Weise Wertform erreichen muss, Wert produzieren muss, muss sie also wirklich auch zweierlei leisten hier in diesem Geschehen, damit aus Geld mehr Geld gemacht werden kann. Sie muss einerseits die ganzen Gebrauchsgegenstände, die ja letztlich in den Konsum gehen, die ja letztlich aus dem Handel rausfallen, muss sie ersetzen. Aber sie muss sie zugleich so ersetzen, und das ist eben nicht das Physische daran, ja, sondern das Metaphysische, wenn du mir erlaubst, es so zu nennen. Sie muss zugleich dazu führen, dass ein Mehr an Geld, also ein Mehr an Wert eingespielt werden kann. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir darüber reden, wie Geld der Warenschöpfung seine Bedingungen aufdrückt.
Ja. Da eben Waren, da sie nun mal gebraucht werden, auf jeden Fall, jetzt ganz allgemein gesprochen, da Waren eben in einer Gesellschaft immer schon Geld gekostet haben, jemanden, bis sie eben auf den Markt kommen, oder zumindest in aller Regel, braucht dann eben dieselbe Ware oder wir brauchen dieselben Waren dann mehr Geld, dass sie einspielen. Und da sind wir ja schon bei der grundsätzlichsten Vorgabe, die das Geld den Waren macht, nämlich diese Logik, dass die jeder verfolgt, der mit Geld umgehen muss, nämlich, dass er möglichst wenig Geld für möglichst viel Ware aufwendet. Das ist das gleiche Interesse bei einer Ware auf beiden Seiten, auf der Seite des Käufers und des Verkäufers, aber jeweils natürlich gegenläufig. Der Käufer will möglichst wenig Geld zahlen für viel Ware, der Verkäufer aber umgekehrt eben möglichst viel Geld für wenig Ware. Wobei der Verkäufer selber wiederum eben ja als Käufer auch unterwegs ist und für die Produktion der Ware also auch möglichst wenig Geld wiederum ansetzen will. Und so haben wir dieses ja schon mehrfach besprochene gleiche Interesse am Geld und an der Ware, möglichst wenig Geld für viel Ware, das aber gegenläufig ist auf beiden Seiten. Und das ist natürlich etwas, was das Schöpfen von Waren entscheidend prägt. Wenig Geld soll für die Herstellung von Ware aufgewendet werden oder für die Bereitstellung von Ware. Und beim Verkauf soll natürlich möglichst viel rauskommen. Schauen wir jetzt nur mal die Folge an, die jetzt mal das Erste bedeutet, denn insgesamt setzt diese Spannung natürlich eine ungeheure Dynamik in Gang.
Genau. Und Eske, bevor wir da reingehen, bitte lass mich, auch wenn ich es nur dopple, das ist so ein wichtiger Punkt. Wir haben also Kampf um Geld, Konkurrenzkampf um Geld an jeder Stelle. Und es ist kein Wunder, dass die Warenschöpfer sind zu Beginn und zum Ende ihres Schöpfungsprozesses Händler, Händlerinnen. Sie kaufen und müssen am Ende teurer verkaufen. Natürlich spielt es eine Rolle, was in der Mitte passiert. Darum geht es in dieser Folge. Aber genau das, was du beschrieben hast. Und deswegen kein Wunder, jedes großes Unternehmen, das irgendwie Waren schöpft, hat eine Abteilung Einkauf und eine Abteilung Verkauf. Ja? Einkauf hat die Idee, möglichst viel an Ware einzunehmen für die Produktion mit geringem Preis, wie du es beschrieben hast. Und zwar mit allen Methoden. Einkaufabteilungen sind brutal, wie die vorgehen. Und Verkauf soll so viel wie möglich an Einnahmen generieren. Und wenn jetzt Einkauf auf Verkauf stößt, braucht man sich nicht wundern, dass es dort mit harten Bandagen zu sich geht. Ja? Und das war mir nochmal wichtig, das einfach nochmal zusätzlich reinzumachen. Das drückt der gesamten Warenschöpfung eine Dynamik auf, die es so zuvor noch nie in der Welt der Menschheit gegeben hat. Und diese Dynamik wollten wir uns ja jetzt anschauen, richtig? Und da habe ich dich gerade unterbrochen.
Vollkommen zu Recht.
Nein, nicht zu Recht. Man muss nicht immer alles doppeln, aber für mich auch nochmal das nochmal mit dem Begriff von heute. Magst du beginnen mit der Dynamik, die uns da jetzt um die Ohren weht?
Ja. Einfach mal als erstes für mich besonders wichtig, wie diese Logik, dass für die Produktion von Ware möglichst wenig Geld aufgewendet werden soll, damit Gewinne möglich sind, wie diese Logik natürlich der Produktion eine Brutalität auch aufdrückt im Umgang mit dem, was da Ware werden soll. Also letztlich eine Brutalität im Umgang mit der Welt. Jede Rücksicht auf das, was heute Umwelt heißt, jeder Einbau von Filter, kostet. Das heißt, jede Rücksicht kostet, soll also vermieden werden. Eventuell sorgt das Gesetz dafür, dass es nicht vermieden werden darf. Aber diese berühmte Deregulierung heißt ja nur, Achtung, wenn da mal irgendwas von staatlicher Regulierung kommt, damit es nicht allzu giftig bleibt und oder ja, bleibt, muss man sagen, hat immer den Druck, Achtung, eigentlich müssen wir wieder deregulieren und sämtliche Brutalitäten so weit wie möglich erlauben. Wir haben jetzt gerade in Amerika also den Präsidenten, der das wirklich explizit auch zum Programm macht. Die Wirtschaft, das Geld erfordert das und die entsprechende brutale Produktion wird ins Recht gesetzt.
Und zwar Rücksichtslosigkeit, nicht nur geht es gegen Natur, sondern natürlich auch gegen die Menschen.
Ja? Völlig richtig. Ja?
Also wenn immer hier eine Warenproduktion auf Geldgewinn unter diesen Konkurrenzbedingungen zu zielen hat, geht es erstmal den Menschen furchtbar, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen.
Produktion heißt dann natürlich, wenn möglichst Gewinne rauskommen, sie muss selber auf eine Weise auch gemacht werden, dass sie billig verläuft. Das heißt, möglichst viel auch Auswurf. Nicht da, glaube ich. Einfach möglichst viel produziert mit einem Aufwand, der sozusagen pro Stück möglichst gering wird, also die berühmte, jedem bekannte Massenproduktion, die natürlich auch beim Umgang mit der Natur dann zu Monokulturen führt und zu anderen möglichen schädlichen Arten des Umgangs eben mit Natur, aber selbstverständlich auch, wie du sagst, mit Menschen. Überhaupt diese Massenproduktion, die völlig notwendig ist, wenn es ums Geld geht, dass eben hier Aufwand, der kostet, minimiert wird, aber eben natürlich auch, ja, und auch dazu führt, dass in entsprechenden Massen die Waren dann entstehen, auf den Markt geworfen werden.
Ja, oder gucken wir uns mal die Logik von der hier so geliebten Autoindustrie an. Ja, wird ja immer wieder gesagt, das ist ganz, ganz entscheidend, dass die Autoindustrie als eine der Leitindustrien Deutschlands ganz wichtig für das Wohl der Menschen hier sein soll. Und alles muss getan werden, dass die weiterläuft. Obwohl es so offensichtlich ist, ja, dass die Zeit der Verbrenner eigentlich vorbei sein sollte, obwohl offensichtlich ist, dass der Straßenbau zur Versiegelung der Böden führt. Ja? Die Städte, die alle auf autogerecht gemacht werden, also zum Beispiel auch bei uns hier in Dresden, es ist unfassbar widerwärtig. Es läuft nur auf Autoverkehr hinaus. Es gibt hier so eine Straße, die müsstest du mal filmen, wenn man da mit dem Fahrrad fährt, das ist lebensgefährlich, man muss immer wieder auf die Bürgersteige drauf, wird man geführt. All das ist komplett in Ordnung und selbst irgendwie Dresdner irgendwie, wie nennt man die, für den Straßenbau hier verantwortlichen Menschen sehen das komplett ein. Alles muss für die Autoindustrie getan werden. Auch das ist etwas, was meines Erachtens genau innerhalb dieser Logik der Geldbedingungen für die Warenproduktion steht.
Ja, eben. Und da nennst du ja etwas, was über die Produktion hinausweist. Also die damit hier entsprechende Massen an Autos weiterhin verkauft werden, muss eine ganze Welt auch dafür eingerichtet werden. Also es hat etwas mit der Warenproduktion zu tun, natürlich, und mit ihrer Logik zu Geldgewinnen zu führen, wenn der Straßenbau entsprechend gefördert wird und auf eine Weise, wo jeder inzwischen weiß, das dürfte um Himmels Willen so nicht weitergehen, sondern das ganze Gegenteil müsste sein. Die ganze Brutalität dieser Art von Produktion ist natürlich, hat man ja an einem Beispiel besonders ekelhaft vor Augen, nämlich das berühmte Kükensterben. Also weibliche Küken werden also auch natürlich in Massen produziert, also die Eier werden in Massen produziert und dann, ja, die weiblichen Küken dürfen zwar ein Leben führen, aber führen das auch in Leiden, die man sich nicht vor Augen führen möchte. Aber die männlichen, die werden geschreddert. Allein diese Logik ist völlig zwingend, wenn man bedenkt, Achtung, ein männliches Küken, wenn man das jetzt nicht gleich umbringt und möglichst billig umbringt, dann verbraucht es Futter, aber es kann eben nicht entsprechend als Ware für genug Geld verkauft werden, dass dann ein Geldgewinn rauskommt. Allein diese Rechnung Geldkosten, Geldgewinn ergibt als Ergebnis, diese männlichen Küken sollten geschreddert werden und werden tatsächlich geschreddert.
Also in diese Ekelhaftigkeiten haben wir ja sehr viele, Eske. Da könnten wir jetzt noch stundenlang weitermachen. In dem Moment, wo das Ziel sein muss, dass am Ende eben Geld rauskommt, wird alles möglich getan, um Produktionskosten zu reduzieren und Outcome, also was man dann reinkriegt, das Income eigentlich praktisch zu erhöhen. Was halt auch Geld der ganzen Produktion nochmal den Stempel aufdruckt, ist das, was man ja sowieso unter Wachstum versteht. Es muss ja nicht allein ständig Geld wachsen, sondern in dem Fall, da wir ja über die Dinge der Welt reden, ist es auch kein Wunder, dass insgesamt Produktion ständig gesteigert wird, immer noch mehr an Ressourcen vernutzt werden. Es gibt zwar kein zwingendes Verhältnis zwischen Wertgewinn, also Geldgewinn, zu einer bestimmten Menge an Material oder sowas. Das kann man nicht machen. Das sind zwei unterschiedliche Rechengrößen. Aber natürlich, je mehr Waren ich verkaufen kann, desto mehr Gewinne kann ich machen. Also liegt die Tendenz einfach nahe, dass man ständig und stetig Produktion zu steigern hat. Ja? Selbst dann, wenn eigentlich jeder genug hätte, nee, steigern, steigern, steigern. Das ist eine der eines der Diktate, die der Warenproduktion auferlegt wird durch das Geld.
Richtig. Und auch noch eine andere Form der Überproduktion, nämlich dass mehr produziert wird, als verkauft wird. Und zwar wissentlich. Also man sieht voraus, zum Beispiel ein ganz gängiges Beispiel eben Brote. Man sieht voraus, wie viele Brote verkauft werden und backt trotzdem mehr davon. Warum? Damit die Regale voll liegen oder zumindest eben immer noch so halb voll sind, auch wenn der letzte Kunde dann noch in den Laden kommt. Da darf denn nicht so ein letztes Brot liegen, sondern es muss ein Rest sein, damit die Lust dann noch zu kaufen angeregt ist. Das ist ja überhaupt ein Riesengebiet. Jeder Laden inzwischen wird nach wissenschaftlich erforschten Richtlinien zum Kauferlebnis gemacht. Mit dem Ergebnis, mit dem angestrebten und auch erreichten Ergebnis, dass man halt dann mehr kauft, als man ursprünglich wollte. Und eines dieser Mittel dafür ist eben auf jeden Fall, sagen, für den Abfall zu produzieren, also das berühmte Taste the Waste. Das habe ich wahrscheinlich schon auch mehrfach schon erwähnt. Also einfach diese Tatsache, dass in Wien genauso viel Brot weggeschmissen wird täglich wie in der weitgrößten österreichischen Stadt überhaupt an Brot gegessen wird. Das hat seine Logik und sein Recht, auch wenn es der blanke Wahnsinn ist. Es hat sein Recht, wenn es nach der Geldlogik geht.
Mhm. Und passend dazu, wo wir jetzt bei Produktion, Überproduktion und so weiter, Steigerung der Produktion sind, es darf auch nirgendwo der Bedarf abreißen. Ja? Also selbst wenn der Bedarf längst gedeckt wäre, es muss stetig weiter produziert und weiter mehr Geld verdient werden. Also es wird in dem Moment, wird ja das Warenwachstum zu einem Zwang, ja, zu etwas Zwanghaften. Es hat nicht mehr diesen Zweck, irgendwie Bedürfnisse als solche zu befriedigen, sondern umgekehrte Bedürfnisse müssen eigentlich dafür da sein, weil die Produktion darf nicht abreißen. Ja? Was ja auch zu bisweilen auch zu staatlich geförderten Programmen führt, die aberwitzig sind. Produktion darf nicht abreißen, selbst wenn Bedürfnisse erfüllt sind.
Ja, und zwar eben sozusagen in jeder Branche auch. Also man könnte ja sagen, ja, die eine Branche, gut, die hat jetzt genug Häuser gebaut, könnte mal jetzt kürzer treten. Nein, wenn sie kürzer tritt, dann wäre das ein wirtschaftlicher Einbruch und eine ganze, ja, ein großer Teil natürlich auch der Bevölkerung lebt dann von dieser Branche. Also darf die das Hauptziel nicht verfehlen, zu Gewinnen zu führen. Also darf da nicht die Produktion irgendwie gedrosselt werden. Mhm. Insgesamt, das ist jetzt auch ein schönes Stichwort, das wir gerade aktuell ja um die Ohren haben. Zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland, die Deutschen müssen mehr arbeiten, wie der Bundeskanzler sagt. Ein anderer sagt, ja, eine Stunde mehr in der Woche arbeiten, das ist nicht zu viel verlangt. Warum? Weil eben mehr Arbeiten zu mehr produzierten Waren führt und das wird dann eben gleich in eins gesetzt mit den Gewinnen, die diese Waren einbringen sollen, dass da etwas kurz geschlossen wird, lassen wir mal beiseite. Aber eben, ja, dieses mehr Arbeiten und ja überhaupt, es sollten auch immer noch mehr Leute arbeiten. Jeder Staat hat sein Programm, der es fördert, dass sich das Staatsvolk vermehrt. Und wenn dann eben gemeldet wird, um Gottes Willen, die deutsche Bevölkerung schrumpft, dann ist das eine Katastrophe. Denn das andere, was natürlich für die Welt eine Katastrophe ist, die ständige Vermehrung der Leute, gehört zum Programm einer kapitalistischen Gesellschaft.
Und jetzt habe ich zwei Gedanken parallel. Der eine weist nochmal kurz zurück, also dass er so schön unserer sympathischen Kanzler, ja, Merz, der zitiert. Mir fiel noch ein anderes Zitat ein von einem anderen sehr sympathischen Kanzler, Schröder, der irgendwann mal meinte, die Deutschen würden zu viel sparen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja,
ich erinnere mich. Das Verbrechen dieser Menschen in Deutschland, dass sie sagen, uiuiuiuiuiui, Seiten sind unsicher, ich spare mal was, ja, wird verurteilt, weil es nicht wirtschaftsförderlich ist. Man sollte gefälligst sein Geld ausgeben für Konsum, damit die Wirtschaft gefördert wird. Das ist die Aufgabe eines Patrioten. Das, der sympathische Schröder, das gehörte noch zu einem Gedanken davor. Verzeih bitte, Eske. Ich kam nicht dazu, das reinzufügen. Wollte ich aber machen. Jetzt aber nochmal zu dem, was du ja zum Schluss hattest. Wir kommen ja jetzt in Richtung Arbeit. Die Deutschen müssen mehr arbeiten. Aber damit meint man ja nicht dieses, ich soll meine Gartenarbeit machen, ich soll irgendwie gute Hausarbeit machen, ich soll Care-Arbeit machen, mich um meine Kinder kümmern, ich soll vielleicht Liebesarbeit machen, ich soll, ach was, nein, nein. Es geht immer nur darum, dass meine Arbeit zu mehr an Geld führen soll. Und das hat ja auch zum Beispiel einen Unterschied zwischen, wenn es um dieses Überbevölkerungsprinzip auch geht. Also zum einen, sobald Kapitalismus in die Welt kommt, kann man es verfolgen, gibt es die Programme, weil sie merken, Menschen in Arbeit zu setzen, hilft, mehr Waren zu produzieren. Wenn sie so in Arbeit gesetzt werden, dass man damit Geld gewinnen kann, also sie wenig verdienen und man sie mehr und mehr an Wert produzieren, umso besser, führt dazu, dass man versucht, Bevölkerung anzuziehen, Bevölkerungswachstum zu machen. Was wir aber auch haben, ist ja, dass immer so eine Art von nicht in Arbeit gesetzte Bevölkerung für die Arbeit wichtig ist. Marx, da können wir Marx wirklich sehr, sehr gut heranziehen. Er spricht ja von einer industriellen Reservearmee. Ja, also dass eben immer Menschen gibt, die sofort in der Lage sind, jederzeit als Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt fungieren zu können. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit sie die anderen ersetzen können. Warum? Zum einen, um Löhne drücken zu können. Das hilft wieder genau dieser Logik, der ist ja Gewinnlogik. Aber auch andererseits, dass wenn es mal Produktionsausweitung gibt, dass man es machen kann. Was aber überhaupt nicht sinnvoll ist, innerhalb dieser Logik sind diejenigen, die absolut arm sind, diejenigen, die gar keine Chance mehr haben auf dem Arbeitsmarkt. Die will man nicht haben. Die will man gar nicht haben.
Ja. Nochmal vielleicht auch, ich denke, Daniel, wozu das führt, also die Arbeit zur Ware zu machen. Die Tatsache, dass ein typisches Phänomen ja in der kapitalistischen Gesellschaft ist, dass die Mehrheit der Menschen darin wirklich eben nur von ihrer Arbeitskraft leben können, indem sie also ihre Arbeitskraft zur Ware machen, die verkaufen gegen Geld. Und sie das alles führt, das werden wir in der letzten Folge dieser Staffel noch ausführlicher zeigen. Ich würde sagen, jetzt aber, wir könnten hier noch weit einiges noch fortsetzen, noch lange. Jetzt aber doch nochmal zurück zum Anfang, zu der Frage, wie bestimmt jetzt Geld, was zur Ware wird und in welcher Form. Wir haben jetzt die Bedingungen allgemein eben mal aufgeführt, die das Geld den Waren eben vortreibt, der Warenproduktion. Jetzt mal, was wird zur Ware, in welcher Form wird es zur Ware, wie bestimmt das Geld darüber? Zu Beginn dieses dritten Teils jetzt nochmal klar machen. Wir sprechen immer von Produktion, Waren schöpfen als Produktion. Das ist sicher der Hauptteil, die Hauptmenge dessen, was eben zu Waren führt. Aber grundsätzlich kommt es nicht darauf an, dass da jetzt wirklich etwas produziert wird in dem Sinne, dass da Arbeit aufgewendet wird, sondern es geht nur allgemein darum, wie kommt man zu Ware, eventuell, was weiß ich, wäre ja auch möglich, dass man irgendwas Verkäufliches einfach nur findet und einfach jetzt zum Verkauf stellt. So, also, dass wir insgesamt beim Warenschöpfen jetzt nicht nur die Herstellung, sondern auch etwas meinen wie Bereitstellung von Waren. Das ist nicht jetzt ganz grundlegend wichtig, aber insofern doch, als wir jetzt uns damit jetzt nicht beim Warenschöpfen beschränken auf Produktion im Sinne von durch Arbeit geschöpfte Ware.
Mhm. Nee, die Begriffe verdanken wir ja dir. Also ich habe das ja von dir, dieses deutsche Herstellen und Bereitstellen. Das ist unfassbar hilfreich. Das wird aber jetzt im Folgenden deutlich werden, warum das viel hilfreicher ist, als nur das Wort Produktion zu machen. Und deswegen ist es ja auch so entscheidend, dass wir reinschauen, was wird denn überhaupt wie zur Ware? Weil das hat eben genau mit einer Geldlogik zu tun und verändert oder hat unsere Realität verändert. Vielleicht das erste Kriterium, das hat genau dieses Prinzip der Ausschließung, ne? Also die vereinzelten Einzelnen, die nicht miteinander austauschen, im Sinne von teilen. Ja? Der Einzelne muss irgendwie auf einem Gut sitzen können und alle anderen davon ausschließen können, damit er es zur Ware machen kann. Ja? Es darf für dieses Gut keinen freien Zugang geben. Gäbe es den, könnte es nicht zur Ware werden, weil die Menschen gar nicht gezwungen wären, es zu kaufen.
Genau, also könnte es nicht zu einer mit Geld zu bezahlenden Ware werden. Gell? Muss uns immer noch mal klar machen. Wir sprechen hier jetzt von Ware gegen Geld, Ware für Geld, wo also das Geld das Bestimmende ist, auf das mit der Ware abgezielt wird. Und da hast du vollkommen recht. Also eine Ware, die für Geld verkauft werden soll, setzt er voraus, aha, jemand ist dann bereit, das Lebensmittel, von dem er insgesamt lebt, Geld nämlich, dafür zu zahlen. Und wenn er also freien Zugang zu etwas hätte oder auch einen gemeinschaftlichen Zugang, dass er einfach eben weiß, ja, in dieser Gemeinschaft, da komme ich zu dem, was ich zum Leben brauche, zu diesem oder jenem. Solange ein solcher freier oder gemeinschaftlicher Zugang zu etwas besteht, zu dem, was man braucht, wird keiner dafür Geld zahlen. Das heißt, dieser Zugang muss gekappt werden, was ja tatsächlich auch historisch geschehen ist.
Dass praktisch dieses, dass man Menschen eben auf einmal den Zugang verwehrt zu Flüssen, zu Seen, zu Ackerland und so on. Ja? Damit ist es gegeben, dass die Leute ausgeschlossen sind. Manchmal dadurch, dass man sie überhaupt erst ausschließt. Ja? Und auf die Art und Weise sind Menschen gezwungen, etwas zu kaufen. So, und das ist die erste Form, also die materielle Betrachtung, Menschen auszuschließen von etwas, dass sie nicht darüber verfügen können und das aber einer Person ausschließlich zuzuschreiben, was, darauf wolltest du, glaube ich, jetzt hinaus, was auch den Eigentum- und Besitzbegriff verändert, oder?
Unbedingt. Eben dieses Eigentum an etwas, Eigentum jetzt in Unterscheidung von dem Begriff des Besitzes. Wir haben auch darüber ja schon gesprochen. Eigentum als Privateigentum, was eben heißt, ich schließe den anderen aus. Was heißt es für das Warenschöpfen? Ich schöpfe zum Beispiel nicht eben Orangen zum Verkauf. Wenn aber die Produktion eben dieser Orangen zu teuer ist, als dass sie noch gewinnbringend zu verkaufen ist, dann wird sogar die Ware vernichtet, damit sozusagen die Preise da nicht verdorben werden. Das heißt also, ein Gut wird hergestellt, wird verkauft, nur unter der Bedingung, dass es eben wirklich als Ware dann auch zu Geld wird. Und wenn nicht, wird es möglicherweise auch vernichtet. Und das ist der Inbegriff natürlich dieser Ausschließung. Alle werden ausgeschlossen von diesem Gut, auch bis dahin, dass dieses Gut wieder vernichtet wird, damit niemand darüber verfügen kann, damit keiner es genießen kann.
Also beides. Also einerseits, du brauchst es, also wirst du ausgeschlossen, damit du bezahlen musst. Umgekehrt, wenn du nicht bezahlen kannst, darfst du es nicht einfach so bekommen, sonst würde es das Prinzip verändern. Das hat auch eben zu einer ganz juristisch gesehen auch dann wirklich zu einer Ausdifferenzierung geführt, was uns so selbstverständlich ist, war über die Zeit hinweg überhaupt nicht so, dass es so etwas gibt wie Eigentum im Unterschied zu Besitz. Ja, also dass etwas einen ausschließlichen Verfügungsanspruch einer Person erteilt wird. Die wiederum kann aber sehr wohl etwas verleihen. Zum Beispiel eine Eigentümerin an Wohnungen kann diese Wohnung verleihen und in dem Moment, wo sie Miete dafür verlangt, sie dadurch verkaufen kann, ist der Mieter, die Mieterin, die Besitzerin, juristisch gesehen. Oder wenn es um Arbeitskraft geht, auch interessant, also der Mensch als Person, als freier Bürger, ist der Eigentümer seiner Arbeitskraft, aber die kann er veräußern. Damit ist der Käufer, die Käuferin seiner Arbeitskraft für diese Zeit der Vereinbarung Besitzerin der Arbeitskraft. Ja, kann man bestimmt noch weiterführen, oder? Was fällt dir dazu noch ein?
Ich würde einfach nur gleich dem da anschließen, dass diese rechtliche Form des Eigentums, die mit dem Geld eben notwendig über die Ware gestülpt wird, dass diese Form insgesamt bei dem ganzen Warenverkehr, Geldverkehr zu einer starken Verrechtlichung führt. Es muss ja immer rechtlich geregelt sein, wer zahlt in dem Fall und wer zahlt wie viel und wenn das nicht erfüllt ist, wie viel Geld fällt dann an und so weiter. Also das alles zu klären, wie das Verhältnis zu den Waren ist, dass die jemand verkauft, da muss er dann das und das garantieren und eben das, was derjenige an Pflichten übernimmt, der sie kauft, das ist eine wahre Explosion an Verrechtlichung, die da in die Welt kommt und macht auch immer wieder selbst das Recht auf etwas zu einer Ware. Also einfach, dass das Recht verkauft wird, ja, nicht nur eben über das zu verfügen, sondern eventuell auch irgendwas zu verwenden, also Patentrecht, also einfach nur sozusagen eine Form, wie etwas gebaut wird als Ware. Also diese starke Verrechtlichung macht auch Rechte selber zu Waren.
Wegerecht? Ja. Oder natürlich sowas, wenn es darum geht, das Recht überhaupt über diese drei, glaube ich, Mobilfunkwellen, die es in Deutschland gibt, ja, kauft man sich, dass man überhaupt darüber Mobilfunk anbieten darf. Wichtig ist an der Stelle, die Ware, die sich auf Geld zu beziehen hat, die vom Geld geformt wird, die braucht wie das Geld selber auch den Staat. Weil das hat genau mit dieser Verrechtlichung zu tun. Ein Staat, der praktisch nicht nur versucht, dass sein Geld Wert hat, also Zugriffsmacht hat auf die Welt, sondern der auch bestimmt, wie die Welt eingerichtet zu sein hat, damit sie verkäuflich wird. Ne? Und damit geht sehr, sehr viel auch ohne Produktion. Ja? Also vielleicht darf ich jetzt schon mal einen Ausblick machen auf Folge 23. Ja? Die jung und frisch entstandenen USA, ja, Ende des 18. Jahrhunderts, haben sich durch das ganze Land in den Westen durchgefräst mit Militär, die Ureinwohner vertrieben und Auch das ist eine Form von Verrechtlichung und damit von Warenbildung und schlicht und ergreifend das Land vermessen und verkauft. Also etwas, wo je irgendwas produziert worden ist, ja, was zuvor niemals unter dem Diktat von Eigentum stand, sondern irgendwie unter Gemeinschaftsbesitz der Stämme war, wird jetzt einfach schlicht verrechtlicht und verkauft. Ja? Und ähnlich geht es ja, wenn man die Transformationen in den Kapitalismus anschaut, wie unterschiedlich das gehen kann, aber zum Beispiel in Russland eben auch, wo dann einfach von Staatsseite aus Menschen das Privateigentum erteilt worden ist, von ehemals Volkseigentum an Ölquellen, die dann über Nacht zu Milliardären wurden. Das sind Formen von Verrechtlichung und das müssen wir verstehen, wenn wir über den Begriff von Ware sprechen.
Sehr richtig. Und irgendwie ein Pendant oder wer weiß, vielleicht eben ein Gegenbild dafür. Verrechtlichung, das klingt so alles schön nach Recht und Gesetz. Diese Landverkäufe der USA sind natürlich nichts anderes als der buchstäbliche Raub gewesen, nämlich das Land, auf dem die sogenannten Indianer gelebt haben, von dem sie gelebt haben, wurde eben per Recht zu Privateigentum ernannt und zur Ware gemacht, zu einer geldwerten Ware. Das heißt, auch wenn es hier schön rechtlich zugeht, das war eine Form von Raub und wurde durchgesetzt mit Kriegen natürlich gegen diese Leute. Und überhaupt spricht überhaupt nichts dagegen, dass man zu seinen Waren, zu den Gütern, die man verscherbelt, durch Raub kommt oder durch Krieg. Also wie jetzt die USA nehmen halt dann schnell mal so einen Öltanker von Venezuela unter Beschlag und erklären das zu ihrem. Raub und Krieg können genauso auch genau dafür auch unternommen werden, selbstverständlich, um etwas in die Hand zu kriegen, das sich dann zu Geld machen lässt.
Ja, auch hier erlaubt mir nochmal einen Ausblick auf die gleiche Folge 23. Wir werden über die Opiumkriege reden und da geht es um die wahre Tee. Und wie die wahre Tee über Krieg, über das Süchtigmachen von der Bevölkerung, also über das wirklich Verbrecherischste überhaupt zum Tea-Time der Engländer werden kann, ja, zum Inbegriff von Kultiviertheit auf Basis von wirklich Leute drogenabhängig machen, mit Krieg zu überschütten. Auch das werden wir zeigen. Auch das ist eine Form von wahren Schöpfung. Und überhaupt, wir machen es jetzt mal wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen zackiger noch, überhaupt für Geld ist praktisch, Geldverhältnisse sind ein Paradies für Verbrechen, oder?
Ja. Durch Geld wird es natürlich so leicht wie nur irgend möglich über sehr viel, über eine Gesellschaft sozusagen zu verfügen. Wenn man sich den Zugang zu Gütern über Geld verschafft, dann ist es natürlich leichter, als wenn man sich sozusagen in einer Gemeinschaft ein gutes Ansehen verschaffen muss, ein Ansehen, das einem eingeräumt wird und einem eben dann auch einräumt, an dem gemeinsamen produzierten teilzuhaben. Ich kann mir Geld stehlen und habe damit alles in Griff. Das ist Ich kann es eventuell ja wirklich nur mit irgendwelchen Tricks von Konten wegholen und habe dann Verfügung über die Welt und über die Dinge. Dass das Geld als so das eine eben ist und so eventuell sogar ohne jede Ausdehnung wirklich nur als Zahl aufzuklauen ist oder halt der berühmte Koffer mit Geld, der sonst was an Mengen an Waren verspricht, kaufen zu lassen, der ist natürlich sehr knapp, lässt sich schön halten. Oder auch überhaupt die Tatsache, man kann ja natürlich alles rauben, verbrecherisch sich zu eigen machen, wenn es einen Sinn hat, alles Mögliche, ja, in das zu verwandeln, von dem man lebt in einer Gesellschaft, die von Geld lebt. Nämlich eben also in Geld. Die Verwandelbarkeit von allem in Geld macht das den, ja wirklich, ist natürlich, macht wirklich die Welt zu einem Paradies für diese Verbrechen, auf diese Dinge zuzugreifen. Sie lassen sich alle in Geld verwandeln.
Und ich meine, vereinzelte Einzelne, die haben nicht wie früher die Sorge, dass sie aus dem Stamm geworfen werden können. Überhaupt nicht. Sie bleiben vereinzelt. Vereinzelte Einzelne, die nur unter Konkurrenzkampf gegeneinander vorgehen, die werden jetzt auch nicht so besonders sozial erzogen. So, wer also dem Diktat des Geldes folgt und versucht, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Geld zu machen, für den ist alles interessant. Leute versklaven, ja, ausbeuten, lügen, betrügen, erpressen, töten, Spionage, was auch immer. Ja? Insofern ist es ein Paradies für Verbrechen, aber gleichzeitig, und auch das ist ja wieder so irre, kriegt die Warenproduktion dem Kunden so weit wie möglich in den Arsch. Ja? Das heißt, man schleimt und tut und macht und alles Mögliche, es muss bequem sein und es muss schön sein und natürlich nicht nur in den Arsch kriechen, sondern hey, wichtig ist, so viel wie möglich Bedürfnisse zu schöpfen, damit die Menschen auch am Ende wirklich Lust drauf haben, am besten und am wirklich am für die Warenform im Hinblick auf Geld am genialsten Drogen. Ne? Gelingt es mir, dass der Kunde süchtig nach mir, nach meinem Produkt wird, umso besser. Ne? Insofern ist das zum Beispiel auch etwas, was komplett in der Geldlogik eine perfekte Ware ist. Jede Form von Droge.
Ja. Du hast schon recht mit diesem, dieses Anbiedern eben der Warenproduktion. Die Warenproduktion unterwirft sich sozusagen dem Kunden. Wir machen ja alles nur für deine Freude. Schau, wir haben da uns wieder was einfallen lassen, damit ist das Leben noch mal bequemer. Da dieses Gerät macht das und das ganz von allein, da musst du gar nicht mehr nachdenken. Und wenn du mit deiner Zeit nichts anzufangen weißt, dann haben wir genug, dass du sie vertreiben kannst. Also das ist sozusagen die Gegenseite zum, was wir vorhin gesagt haben, von der Verbrecherischen, von der Brutalität, diese Unterwerfung unter den Kunden. Wobei natürlich, genau was du ja sagst, diese Unterwerfung zugleich eine Formung des Kunden ist, in dem Sinne, so, wir wissen von den Social Media, wie gekonnt die es verstehen, das Interesse an sich an diesen Media zu binden, also nachgerade in Sucht zu treiben. Man muss, dass man dann wirklich als Kinder dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden dann an den Geräten sitzen. Das ist also zum einen die Unterwerfung. Ja, Achtung, wir machen alles für deine Freude, lieber Kunde, aber andererseits wir verstehen auch, wir wissen auch, dich so zu formen, dass du glaubst, genau das sollte mein Leben ausmachen. Genau damit soll ich meine Zeit verbringen und vielleicht auch verlieren.
Oh ja, Eske, wir könnten jetzt hier an dieser Stelle noch hunderte von Punkten aufführen und tiefer gehen. Einfach zu verstehen, was heißt Waren schöpfen. Dazu gehört Werbung. Man verspricht ein schönes Leben dank Ware. Merchandising. Ja. Auch Sinnstiftung. Also wenn man überlegt, als vereinzelte Einzelne, wo es nicht mehr darum geht, sich mit Menschen zu verbinden, wo es auch nicht darum geht, in irgendeiner Art und Weise etwas Sinnstiftendes als solches zu tun, sondern man ist Mittel zum Zweck, man ist eine Zahl für eine andere Zahl zur Vermehrung. Ja? Man ist nichts anderes als das. Und gleichzeitig aber sollte man als Individuum großartig sein, Glücksversprechen ohne Ende, dass wir in dieser Welt Sinnstiftung brauchen, nach Identität suchen, nach Individualität, Glück, dass wir unserer Unsicherheit loswerden wollen, dass wir unsere Aggression loswerden wollen. All das kreiert neue Waren. Psychologen, Psychiatrie, Ratgeberliteratur, ja, Pflegeversicherung ist ein Geschäftsmodell. Alles Mögliche wird selber wieder zu Ware, dank dessen, dass wir in einer Welt leben, die Unsicherheit erzeugt, die Bedürfnisse ohne Ende erzeugt, ja, die uns gewissermaßen entsozialisiert, entmenschlicht und damit wir doch wieder das Gefühl haben, Menschen zu werden. Wir könnten hier noch stundenlang reingehen. Meines Erachtens glaube ich, dass wir jetzt deutlich gemacht haben, wie Geld der Ware ihre Form aufzwingt.
Ja, vielleicht mit einem letzten kurzen Satz. Es gibt diesen berühmten Slogan, create a problem and sell the solution. Das heißt, es Probleme machen. Du hast welche genannt. Gell? Auch welche, die entstehen einfach durch die Geldgesellschaft selbst, ohne dass da jetzt noch jemand speziell diese Probleme ausdenkt. Und das gibt es ja genug. Also die ganzen Waren, die kaputt gehen nach einer geplanten Zeit und so weiter. Und dieses Probleme schaffen und dann eine Lösung verkaufen, schafft natürlich noch sehr viel mehr Probleme, als dann gelöst werden. Vielleicht können wir damit enden.
Ja, zumindest für diese Folge. Das war der Auftakt ja gewesen für die ganze Staffel Waren schöpfen. Wir wollten euch damit schon mal vertraut machen, wie man als Money Profiler aus der Logik des Geldes, der Tauschgesellschaft, die Ware nochmal neu entschlüsseln kann, was es uns aufnötigt, was es für unsere Welt macht. Die gesamte Staffel, darauf könnt ihr euch jetzt freuen, dreht sich rund um dieses Phänomen, dass damit aus Geld mehr Geld werden kann, immer mehr an Waren geschöpft werden müssen. Waren schöpfen eben auch mit diesem Begriff, weil es nicht nur Produktion ist, wie man Waren schöpfen kann. Eske, worauf dürfen wir uns denn in der nächsten Folge freuen?
Da dürfen wir uns darauf freuen, dass wir mal vom Geld wieder absehen. Da bewegen wir uns in der Welt ohne Geld und schauen uns eben an, was ist eine Ware oder was war eine Ware, wie entstand eine Ware, solange es noch kein Geld gegeben hat. Das ist eben dann eine ganze andere Welt. Und wo all das wegfällt, was für uns selbstverständlich mit den Waren zusammenhängt, was wir heute etwas im Einzelnen benannt haben, das aber sich nochmal vorstellbar machen, was es hieß, dass alles das gefehlt hat und wirklich eben die Konzentration auf die Ware bestanden hat, als Gut, das ist Gegenstand der nächsten Folge.
Eske, ich freue mich drauf. Ich freue mich sowieso immer auf diese inhaltliche Ideologiekritik durch die Reisen in Welten ohne Geld. Damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir, die wir antreten, um der Übermacht des Geldes irgendetwas entgegenzusetzen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.